Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zur wöchentlichen Dosis Handball hier bei Kreisab. Ich habe natürlich wieder die besten Gäste, die man sich irgendwie wünschen kann, nämlich Christian Stein von Handball World. Hallo.
Ich grüße dich.
Und Stefan Flom von der Handballwoche. Moin, moin.
Moin.
Ja, über was wollen wir sprechen in dieser Ausgabe, Episode 55 bereits von Kreisab in Lemgo? Da wurde der Trainer entlassen, Nils van Schmidt. Und dann fährt der TBV tatsächlich nach Hamburg und legt da ein Weltklasse-Spiel hin, zumindest aus TBV-Sicht. Die Rhein-Neckar-Löwen haben verloren letzte Woche beim HCR Lang. Ich bin in der Halle gewesen, es war ein sensationelles Spiel, so viel kann ich sagen. Und danach fegen sie plötzlich die Füchse Berlin vom Platz. Kleinen Ausblick, das habt ihr euch ja gewünscht, dass wir auch mal ein bisschen vorausschauen. Flensburg gegen Kiel steht am Wochenende auf dem Programm und das Derby in Ostwestfalen, GWD Minden gegen TuS N Lübbecke. Dann schauen wir ganz kurz auch noch zur Frauen-Europameisterschaft. Da gibt es dann am Ende der Sendung ein Interview mit Heiner Jensen, dem Bundestrainer, und mit Nadja Nadgornaja. Und dann haben wir noch ein paar Schnipsel für euch. Dominik Klein zum Beispiel, der fehlt nämlich im Kader der Weltmeisterschaft, im erweiterten Kader des DHB. Aber wir wollen mal anfangen mit der Meldung der Woche, wie ich finde. Nils van Schmidt ist nicht mehr länger Trainer des TBV Lemgo. In den letzten Wochen, Christian, hatte man eigentlich gehört, dass er da doch relativ fest im Sattel sitzt. Das hat ja auch Jörg Hagemann gesagt, als er bei uns in der Sendung zu Gast war. Kam die Trainerentlassung dennoch für dich überraschend oder eher erwartet?
Nee, es kam schon ein bisschen überraschend, aber wir hatten schon die ersten Gerüchte praktisch am Morgen schon gehört und von daher kam es dann, als die Meldung vom TBV kam, letztendlich war es dann nicht mehr ganz so überraschend, aber ja, bei uns kam schon früh morgens praktisch die erste Meldung. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft am Vorabend unterrichtet wurde und dann sich das so langsam in der Bundesliga rumgesprochen hat.
Hat man, Stefan, bei 6 Punkten auf dem Konto zu dem Zeitpunkt eigentlich überhaupt noch eine Wahl, egal wie sehr man vom Trainer überzeugt ist?
Nein, ich denke, das sind die Mechanismen, die dann greifen. Also ich glaube, Lemgo hatte 7 Spiele in Serie verloren und da kann der Trainer dann, glaube ich, irgendwann noch so gut sein und noch so ein gutes Konzept haben. Man muss dann einfach es wirklich mit neuen Besen probieren und wie der Erfolg in Hamburg gezeigt hat, hat es funktioniert.
Einen Erfolg in Hamburg gab es, der teilweise, glaube ich, aus HSV-Sicht als blamabel zu bezeichnen ist am Ende. 28-32 verloren. Hast du schon erste Stimmen aus Hamburg vernommen, die sagen, also da schämen wir uns fast schon für diese Leistung? Oder ist das halt dieser Trainerwechseleffekt, der so oft greift dann in den ersten Spielen, wo eine Mannschaft dann völlig über sich hinaus wächst?
Also offensichtlich haben die Lemgoer Spieler wohl das Motto vom neuen Coach Florian Kehrmann beherzigt. Ein Kollege von der Handballwoche hat einen Artikel geschrieben, in dem Kehrmann zitiert wurde mit den Worten niemals aufgeben, immer gewinnen wollen und selbst wenn es das Aufwärmspiel im Training ist. Das scheint die Einstellung gewesen zu sein, mit der Lemgo ins Spiel gegangen ist. Ich bin selber leider nicht da gewesen, da ich andere Verpflichtungen hatte. Aber ich habe gehört auf jeden Fall, dass sich der Hallensprecher in der O2 World bei den Zuschauern bedankt hat dafür, dass sie das eigene Team nicht ausgepfiffen haben am Ende des Spiels. Und das sagt eigentlich schon alles.
Und dabei waren ja 6.800 da, also es wäre mal eine Chance gewesen, die Fans zu begeistern.
Ja. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, zumal das Heimspiel davor gegen Balingen ja mit einer ähnlich desolaten Leistung und einer Niederlage geendet hatte. Und man zwischendurch das Gefühl hatte, dass der HSV bei dem Spiel in Flensburg eigentlich wieder auf einem recht guten Weg war. Obwohl man da auch nicht so, ganz so genau weiß, da soll Ljubomir Vranjes seine Spieler wohl sehr auf Adrian Pfahl eingestellt haben, der dann ja wegen seiner Oberschenkelverletzung gar nicht gespielt hat, jetzt auch gegen Lemgo gefehlt hat. Und was beim HSV wohl auch droht, könnte ein Ausfall von Johannes Bitter sein, der sich wohl in der ersten Halbzeit eine Verletzung an dem Knie zugezogen hat, wo er schon einen Kreuzbandriss hatte vor einigen Jahren. Da sollte es dann am Montag weitergehende Untersuchungen geben. Das wäre für den HSV dann auch angesichts der nächsten Gegner jetzt mit Hannover am Samstag, dann dem Auswärtsspiel in Kiel und dem letzten Heimspiel des Jahres gegen die Rhein-Neckar-Löwen, das wäre eine Vollkatastrophe.
Muss man sich jetzt quasi dann sozusagen in die WM-Pause retten aus HSV-Sicht?
So, davon gehe ich aus und ich glaube, es sind jetzt noch 6 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, auf Platz 16, den Friesenheim belegt. Und Friesenheim hat sogar noch ein Spiel weniger. Wenn Friesenheim dieses Spiel gewinnen sollte, wären es sogar nur 4 Punkte.
Ja, so denkst du also schon wieder? So schnell geht das?
Es scheint der Trend der Zeit in der Bundesliga in dieser Saison zu sein, dass nichts so beständig ist wie die Unbeständigkeit. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dass Erlangen die Rhein-Neckar-Löwen schlägt, Bietigheim schlägt, Göppingen, und der HSV verliert zu Hause gegen Barling und gegen Nemgo. Das sind Ergebnisse, die man sich vorher nicht so hätte vorstellen können.
Da kommst du genau auf das Spiel zu sprechen, über das wir jetzt reden wollen, nämlich das der Löwen beim HC Erlangen. Es ist zwar schon ein paar Tage her, nämlich fast eine Woche, aber Christian, ein Resultat, ja, hat's geschockt oder nicht? Weil ein paar Tage davor gab's einen sensationellen Sieg gegen West Brom in der Champions League und nur wenige Tage später bei einem Aufsteiger, der sicherlich schon einige gute Leistungen gebracht hat, darf man sich trotzdem nicht so überraschen lassen.
Ja, also wobei wir natürlich immer gesagt haben, die Löwen haben halt eine starke erste 7 und dahinter fällt es aber dann auch ein bisschen ab. Und da muss man einfach sagen, wenn man natürlich gegen West Brom alles irgendwie rausholt, und das sind halt auch keine Maschinen, die Spieler, da hast du dann Schwankungen in der Tagesform und vielleicht kam es für den HC Erlangen genau der Spielplan zur richtigen Zeit, dass man genau nach diesem Spiel gegen West Brom dann im Spielplan dran war.
Denkst du, dass das auch eine mentale Geschichte ist? Also am Freitag davor hat Erlangen zu Hause nur unentschieden gespielt. Ich glaube, gegen Bietigheim war es. Hat einen Tag mehr Zeit. Die Rhein-Neckar-Löwen spielen gegen West Brom, gegen einer der Top-Teams in Europa, einer der Favoriten, das Final Four zu erreichen oder das Ding vielleicht sogar zu gewinnen. Spielt grandios. Fällt man dann auch vom Kopf ein bisschen ab, deiner Meinung nach?
Na, ich glaube schon, dass es von der mentalen Sache immer ein Problem ist, sich auf so einen Gegner dann irgendwie zu motivieren. Also das mag jetzt ein bisschen überheblich vielleicht auch klingen, aber es ist nun mal so, auch in anderen Sportarten, ich kann mich daran erinnern, der FC Bayern hatte mal irgendwie zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund gegen Mainz spielen müssen und am Ende war es genau das Spiel, was man verloren hat. Genauso ist es vielleicht für die Rhein-Neckar-Löwen jetzt auch gewesen. Man hat wirklich hochklassige Gegner vor der Brust und dann kommt natürlich dieser Sieg gegen West Brom da rein und dann hat man vielleicht ein paar Schwierigkeiten, dann von Beginn an diese Motivation an den Tag zu legen und dann ist es irgendwann schwierig, auch den Schalter umzulegen. Also wir können uns daran erinnern, wir hatten das auch in der letzten Saison, dieses Spiel von den Rhein-Neckar-Löwen gegen Gummersbach, wo man einfach nicht sein Top-Niveau abgeliefert hat.
Ist die deutsche Meisterschaft, Stefan, als Motivation etwa nicht gut genug?
Das hat, glaube ich, wenig mit der deutschen Meisterschaft zu tun. Ich bin da sehr bei Christian. Ich bin sogar der Meinung, dass wir jetzt langsam aber sicher wirklich die Ergebnisse dieser eng getakteten Spielpläne sehen. Dass die Spieler einfach nicht mehr in der Lage sind, diese englischen Wochen so durchzustehen, wie sie es vielleicht noch vor 1-2 Jahren durchgestanden haben. Man sieht es ja auch, Kiel hat dann immer wieder Probleme, Flensburg gegen den HSV auch Probleme gehabt in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das ist viel. Es ist nicht die Motivation, sondern es ist eher ein mentales Problem, was die andauernde körperliche Belastung auch angeht.
Und dann nur mit einem Unentschieden übrigens gegen die HSG Wetzlar, die SG Flensburg, jetzt bei 7 genau. Minuspunkten, die Rhein-Neckar-Löwen bei 6 Minuspunkten.
Mit sehr viel Glück
in Wetzlar, das und Unentschieden da noch. Wir müssen jetzt dann wieder die Befürchtung haben, denn am Wochenende steht ja dieses Spiel auf dem Programm, auf das sich, glaube ich, alle Handballfans freuen. Die SG Flensburg-Handewitt empfängt den THW Kiel, bei dem wieder Philipp Wiecher mit an Bord ist, Aaron Palmerson ist auch wieder mit dabei, also im Prinzip alle Spieler fit. Ja, jetzt habe ich ein bisschen die Befürchtung, wir gehen dann aus dem Wochenende raus und die deutsche Meisterschaft ist mehr oder weniger entschieden, denn wir haben ja schon länger gesagt, die Rhein-Neckar-Löwen werden den einen oder anderen Punkt noch lassen. Dann hätte Flensburg 9 Minuspunkte, sollten die Kieler gewinnen. Wie seht ihr das, Christian? Fangen wir mal bei dir an.
Na gut, in den vergangenen Jahren war es schon so, dass man sich nicht mehr als 10 Minuspunkte leisten konnte. Von daher, wenn man natürlich bei 9 Minuspunkten ist, dann ist man fast schon aus dem Meisterschaftsrennen raus. Und von daher sollte Flensburg alles daran liegen, die Bundesliga mal spannend zu machen und sein Heimspiel zu gewinnen.
Zumal Flensburg in den letzten Jahren ja auch nur gegen Berlin, gegen Mannheim, gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause verloren hat. Sie werden auf ihre Heimstärke setzen. Vranjes wird sich sicherlich eine Taktik ausgedacht haben. Ich kann es auch nur für den Handballsport hoffen, dass Flensburg gewinnt und die Meisterschaft dann noch bis ins neue Jahr spannend bleibt.
Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Ich glaube, das ist unser Weihnachtshandballwunsch mehr oder weniger. Ein bisschen verfrüht, aber trotzdem für die Spannung in der Liga wäre es grandios, wenn die Flensburger diese Partie für sich entscheiden könnten. Schade, dass da das Unentschieden noch dazwischen kam, sonst hätten vielleicht nach dem nächsten Spieltag sogar alle Top-Teams da oben 6 Minuspunkte. Aber es gibt noch ein weiteres sehr interessantes Duell, auch in Richtung Abstiegskampf. Der TuS N. Lübbecke muss zu GWD Minden und ja, ein Spiel, das wir leider nicht im Fernsehen sehen werden, wenn ich jetzt nicht komplett falsch informiert bin. Christian, wie schätzt du diese Partie ein? Rein sportlich liegen nur 4 Punkte zwischen den beiden Mannschaften, Entschuldigung, 6 natürlich, aber GWD Minden könnte da auf 4 Punkte sozusagen verkürzen. Auch für die wird es mal Zeit, mal wieder ein Spiel zu gewinnen.
Ja, wobei man natürlich auch bei GWD sagen muss, sie sind jetzt in den letzten Wochen arg von Verletzungen gebeutelt gewesen und haben da praktisch ihr Top-Niveau nicht abrufen können. Und von daher, das wird natürlich schon ein richtiger Kracher werden. Also ich denke schon, dass GWD dort alles reinlegen wird. Gerade so ein Spieler wie zum Beispiel Arne Niemeyer wird natürlich sehr, sehr motiviert sein und natürlich diese Bedeutung dieses Derbys auch den anderen Mitspielern transportieren können.
Wie würdest du das einschätzen, Stefan? Gehst du davon aus, dass GWD Minden da bis zum Ende unten drin hängen wird? Also sprich, TuS N. Lübbecke gewinnt dieses Spiel. Leichter Favorit aus meiner Sicht.
Sehe ich ähnlich, zumal Lübbecke ja auswärts die besseren Leistungen gezeigt hat bislang in dieser Saison und sich sicherlich auch für die Hinspielpleite da mit 3 Toren, haben sie ja verloren, glaube ich, am 2. Spieltag gleich, revanchieren möchte. Also ich sehe Lübbecke da auch in einer leichten Favoritenrolle. Minden dementsprechend mit akuten Sorgen, was den Tabellenkeller angeht.
Wir fragen ja regelmäßig, beziehungsweise ich frage regelmäßig danach, wer steigt denn ab? Ja, jetzt ändert sich die Meinung bei den Experten alle paar Wochen. Deswegen eine kurze aktuelle Einschätzung dazu noch bei dir. Rollt der TBV Lemgo jetzt von hinten das Feld erstmal komplett auf? Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre, auch Friesenheim jetzt plötzlich in Richtung Nicht-Abstieg unterwegs?
Gleich kommst du wieder und willst einen festnageln, dass man
natürlich
Aussagen trifft. Aber ich finde das so schwierig jetzt in dieser Phase der Saison. Und ich sehe trotzdem nach wie vor die Aufsteiger mit in der Verlosung drin, weil Mannschaften auch wie Baling, Bergischer HC im vergangenen Jahr, Minden ja eigentlich auch schon seit langen Jahren Erfahrung im Abstiegskampf haben. Das, was die Neulinge natürlich nicht haben können. Wenn du mich jetzt so fragst, sehe ich momentan die 3 Aufsteiger und Lemgo. Im Duell mit Minden, dann haben wir wieder 5, ist wieder einer zu viel. Aber man sieht es ja an den Ergebnissen, jeder schlägt jeden und es wird immer wieder neu gewürfelt.
Würfelst du auch jede Woche neu, Christian?
Ich muss ja nicht würfeln, ich kann das ganz entspannt verfolgen. Und von daher, also ich glaube, dass sich so Mannschaften wie Balingen und der Bergische HC noch nicht zu sicher fühlen sollten. Du wirst mit Sicherheit besser wissen, aber wie viele Punkte hat der Bergische HC letzte Saison in der Rückrunde praktisch noch geholt? Das kann schnell mal nach hinten losgehen. Also von daher sollten alle Teams, die jetzt noch keine 25 Punkte haben, die sollten zumindest erstmal noch ein paar Punkte sammeln und dann können wir weitersehen.
Also Abstiegszone bis
Frisch auf Göppingen. Die erste Mannschaft, die noch keine 25 Punkte hat, ist Frisch auf Göppingen mit 22 auf Platz 5.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also Genau. Große Abstiegszone da bei Christian Stein. Und bevor die Abstiegszone noch größer wird, will ich noch gerade auf ein anderes Thema eingehen. Der 28-Mann-Kader für die Handball-WM 2015 in Katar wurde von Dago Sigurdsson jetzt festgelegt. Eine Personalie hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Dominik Klein vom THW Kiel ist gar nicht im erweiterten Kader dabei. Kurze Stellungnahme dazu von dir, Stefan.
Hat mich überrascht. Ich meine, wenn man sich die Linksaußen anguckt, das ist mit Gensheimer und Allendorf sind das 2 absolute Hochkaräter auf Linksaußen, mit Matthias Muscher aus Magdeburg, ein aufstrebender Nachwuchsspieler. Von daher stimmt die Mischung auf der Linksaußenposition. Aber ich hätte anstelle des Bundestrainers, aber zum Glück bin ich kein Bundestrainer, hätte ich, glaube ich, doch eher Dominik Klein auch als Teamplayer, auch an Michael Allendorf vorgezogen.
Oh, das ist eine interessante Aussage, zumal Michael Allendorf, der ja letzte Woche bei uns im Interview war, in der Bundesliga ganz gut dasteht, auch was die Torstatistik angeht. Und das ist ja bei einem Linksaußen im Prinzip maßgebend. Christian, wenn du jetzt so komplett auf den Kader guckst, wo siehst du die Schwachstelle? Wahrscheinlich doch Rückraummitte.
Ja gut, Rückraummitte haben wir schon seit Jahren immer wieder ein paar Probleme. Michael Haas fehlt übrigens auch auf Rückraummitte. Dafür mit Simon Ernst vom VfL Gummersbach ein ganz, ganz talentierter Spieler mit dabei, den ich allerdings noch nicht so erwartet hätte in diesem Kader. Fabian Böhm hat mich überrascht, ihn da zu lesen, auch wenn ich mich als für einen ehemaligen Tuselmann natürlich immer freue. ja, das sind so ein paar Überraschungen, die man da schon, sehen kann. Auf Außen jeweils nur drei im erweiterten Kader, scheint man in Deutschland irgendwo nicht so unbedingt zu brauchen. Lieber alles in den Rückraum investieren. Auf Rückraum links haben wir dafür 6 Leute drin. Also schon ein bisschen verwunderlich manchmal.
Wahrscheinlich die Position, wo er sich auch am unsichersten ist oder wo er vielleicht auch überlegt, den einen oder anderen dann doch auf Rückraum Mitte zu ziehen. Wir werden das demnächst noch ein bisschen genauer diskutieren, natürlich vor allem dann, wenn die WM kurz bevorsteht, wenn es in die entscheidende Phase der Vorbereitung geht. In der entscheidenden Phase befinden wir uns ja auch bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen. Und Christian, ich hätte gerne von dir eine kurze Einschätzung zu dem, was in den ersten Tagen hier in Kroatien und Ungarn passiert ist. Die deutsche Mannschaft, ja, sagen wir es wie es ist, hat alles andere als überzeugt und leider einen Schritt in die falsche Richtung gemacht.
Ja, also wir hatten ja eine schöne EM-Vorschau gehabt und wenn ich mir überlege, jetzt auch gerade wie das Problem im rechten Rückraum akut war, hätte man im deutschen Lager diese Vorschau gehört, dann hätte man den einen oder anderen Fehler vermeiden können. Björn Parzen hatte vorgeschlagen, dass man zu Beginn wegen der unsicheren Situation mit Susan Müller nur mit 15 Spielerinnen startet. Das hat man nicht gemacht. Dementsprechend hat man jetzt aber auch schon seine Wechseloptionen aufgeben müssen. Dann hat das, was sich schon in den Rumänien-Spielen angedeutet hat, mit Xenia Miniskaya auf Rückraum rechts einfach nicht funktioniert. Auch da kam letztendlich die Nachjustierung einfach zu spät. Und ansonsten sind einige Spielerinnen einfach völlig außer Form. Ob es jetzt die Doppelbelastung Champions League und Bundesliga ist, ich weiß es nicht. Aber die Spielerinnen rufen nicht das ab, was sie an Potenzial haben. Und auch taktisch wird in meinen Augen nicht das gespielt, was man mit diesem Kader spielen muss. Wir haben auf den Außenpositionen Spielerinnen, die im Verein im Rückraum alle nur aktiv sind. Und da verstehe ich einfach nicht, warum man diese nicht mal irgendwie abholt und sie dann im Rückraum in die Position bringt, um zum Tor zu kommen. Weil wir wissen einfach, dass die Wurfvarianten von außen arg limitiert sind, weil die Spielerinnen da auch nicht zum Einsatz kommen im Verein und das auch im Verein nicht trainieren.
Unter anderem darüber habe ich natürlich auch ein bisschen mit Heiner Jensen gesprochen, gleich dann im Interview. Vorher gibt es noch ein Gespräch mit dem Kollegen Marc Hegedüsch. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch beiden, bei Christian und bei Stefan dafür, dass ihr mit dabei gewesen seid. Also gleich kurz ein Gespräch mit Marc Hegedüsch, dann Heiner Jensen und Nadja Nadgornaja und dann hören wir uns gleich wieder nach einer kurzen Pause.
Zurück hier bei Kreisab und vom virtuellen Studio Platz A geht's zum virtuellen Studio Platz B sozusagen. Ich bin unterwegs hier in Kroatien aktuell mit dem Kollegen Marc Hegedüsch, ehemaliger Teammanager von Hypo Niederösterreich und auch für die EHF bei vielen Großveranstaltungen als Journalist mit dabei gewesen. Und tolles Wetter übrigens, schöne Weihnachtsmärkte, leckerer Glühwein, tolles Essen. Aber der Sport soll unser Thema sein, Marc. Du warst in Győr in den ersten Tagen, hast dir da einige Spiele angesehen in der Gruppe mit Polen, Rumänien, Ungarn und Spanien. Dann sind wir weitergefahren nach Osijek, haben dort Frankreich gesehen, Montenegro, Slowakei und Serbien und sind jetzt weitergereist hier nach Zagreb. Hauptrunde mit den deutschen Frauen, vor allem natürlich für alle Hörer in Deutschland, sehr, sehr interessant. Was hat dir bisher gut gefallen, wo du sagst, ja, das hat Spaß gemacht, dort mit dabei zu sein, denn was man ja auch sagen muss, es sind nicht so viele Zuschauer. In Győr waren es viele, in Osijek und hier in Zagreb eigentlich gar keine.
Nachdem ich in den letzten 6 Monaten ganz wenig mit Handball zu tun gehabt habe, war ich sehr begeistert, dass ich die Großveranstaltung in meinem Heimatland Ungarn besuchen konnte. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist die Tendenz, dass jetzt im Damenhandball die Mannschaften mehr als eine Einheit antreten und so ihre Erfolge feiern können. Und es ist nicht so, dass wie früher eine führende Spielerin die Fäden zieht. Jetzt ist man kompakt und jetzt erzielt man die Erfolge als Mannschaft.
Ist das vielleicht, um direkt mal auf dieses Thema zu sprechen zu kommen, das Problem der Ungarin? Denn da fehlt dieser große Superstar, diese Führungsspielerin mit Anita Görbitz, wo alle Hoffnungen hatten, dass sie diese Mannschaft im eigenen Land vielleicht zur Goldmedaille führen kann.
Natürlich ist Anita war die führende Person in der ungarischen Mannschaft, aber ja, jetzt wo unser Nationaltrainer András Németh ein ganz neues Konzept erstellt hat, er hat ein neues System erschaffen, in dem er dann wie eigentlich fast alle anderen Mannschaften sehr viele neue junge Spielerinnen einberuft. Und dieses Konzept hat es in Ungarn nie gegeben. Man hat immer den Druck gehabt mit dem Erfolg, und besonders jetzt bei der Heim-EM ist sehr großer Druck auf die Ungarinnen. Aber Andras hat ein neues System gemacht und er hat 6-7 neue Spielerinnen einberufen, die unter 20-21 sind, und für die meisten ist es die erste Großveranstaltung.
Vielleicht kannst du aus ungarischer Sicht mal ein bisschen schildern, wie das ist. Du hast jetzt von Druck gesprochen. Natürlich erhoffen sich die Fans, dass man am Ende zumindest eine Medaille gewinnt. Das wird schon schwer genug. Aber sind die Fans, die in Ungarn sehr viel Fachwissen haben, auch über Handball, realistisch genug zu wissen, dass es vielleicht nicht möglich ist, eine Medaille zu holen?
Das große Ziel ist, in allen drei Spielorten in Ungarn zu spielen. Beginnen mit Győr in der Vorgruppe, dann in der Hauptrunde in Debrecen. Und man erhofft, auch die Fans, auch der ungarische Handballverband und auch unser Nationaltrainer, dass die Mannschaft auch in Budapest unter die besten sechs kommt und dort noch ein Spiel oder zwei Spiele noch austrägt. Und die Ergebnisse, die Ungarn bis jetzt erzielt hat, natürlich hat man ein Spiel verloren gegen Spanien, aber die Hoffnung lebt. Und wenn man heute gegen Dänemark gewinnen wird, dann ist man unter die ersten sechs und man fährt auch nach Budapest.
Du klingst aber nicht komplett überzeugt davon, dass das passieren wird.
Naja, Dänemark hat eine sehr gute Mannschaft, und deren schnelles Spiel hat uns in den letzten Jahren viele Niederlagen gekostet. Aber man lernt aus den Fehlern. Ungarn spielt zu Hause und die Fans, die stehen hinter der Mannschaft, wie man auch beim Spiel gegen Rumänien gesehen hat. Und dadurch, mit dieser 8. Person hinter der Mannschaft, hoffe ich schon, dass Ungarn den Sieg nach Hause führt.
Jetzt haben wir ja Spiele gesehen in Ungarn und in Kroatien. Ich muss sagen, ich war ja nur bei einem Spieltag in Győr mit dabei, also einem Spieltag in Ungarn. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die Halle war jetzt nicht komplett ausverkauft. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil ich weiß, dass in Ungarn sehr viel Begeisterung herrscht für Handball allgemein und auch für den Frauenhandball im Speziellen. Győr ist ja auch der große Favorit, erneut den Champions-League-Titel zu gewinnen. Woher kommt das, dass so eine große unterschiedliche Begeisterung herrscht in Ungarn und in Kroatien? Ich meine, hier sind die Hallen im Prinzip, ich will nicht sagen komplett leer, aber jetzt hier in der Hauptrunde kostet es gar keinen Eintritt, in die Halle zu gehen.
Ja, das ist der reine Punkt. In Ungarn sind die Ticketpreise extrem hoch, zum Beispiel für die Gruppenphase in Győr. Für die mittlere Kategorie hat man an einem Spieltag für die zwei Spiele 43 Euro bezahlen müssen. Und wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Lohn in Ungarn im Monat bei 400, 440 liegt, dann ist das ein Zehntel für ein Spiel. Und wenn man dann bedenkt, wenn man zusammen mit Familie hingeht, mit Kindern, mit Frau, mit Mann, dann sind das 160 Euro am Tag. Und in den drei Tagen hast du dann deinen Monatslohn ausgegeben.
Also, da ist ein Appell an die EHF gerade von Marc losgegangen, in die Richtung der Verantwortlichen. Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, dass man da eventuell ein bisschen was tut bei den Ticketpreisen. Natürlich auch schade für die, die für die Hauptrunde in Zagreb schon Tickets gekauft hatten. Die haben das Geld schon ausgegeben, jetzt ist es umsonst. Ich weiß, dass dir das auch nicht sonderlich gut gefallen hat, aber kommen wir nochmal aufs Sportliche zu sprechen. Wer ist denn für dich bisher die herausragende Spielerin? Weil du eben gesagt hast, die meisten Mannschaften kommen alle über ja diesen Teamgeist, diese Begeisterung, zusammen auch Handball zu spielen. Das hat man zum Beispiel, als wir gestern in der Halle waren, bei den Schwedinnen enorm gesehen, wie ich finde.
Also ich würde keine Spielerin von irgendeiner Mannschaft herausheben. Mir gefällt es, dass die meisten Mannschaften als Team auftreten und so ihre Erfolge feiern. Und ich glaube, am Ende wird eine Mannschaft gewinnen, die dann wirklich als Team auftritt.
Aber nicht die Polinnen mit Karolina Kutlasz. Die fand ich nämlich herausragend gut in den Spielen, die ich gesehen habe von ihr.
Ja, das ist letztes Jahr hat Polen die große Überraschung gehabt, dass sie dann ins Halbfinale gekommen sind bei der WM in Serbien. Und wie ich jetzt sage, wenn man Polen nimmt und wenn man Rumänien nimmt mit Neagu, natürlich ist eine extrem herausragende Spielerin wie Kudlac oder Neagu eine sehr wichtige Person in der Mannschaft. Aber wenn alles von ihr abhängt, dann... Und jetzt fällt auch Büstra bei den Polinnen, dann liegt alles an Kudlac, und sie hat sehr gute Spiele gemacht, alle drei in der Vorrunde, und jetzt in der Hauptrunde spielt sie auch gut, aber ist Polen eigentlich dabei?
Ja, Polen ist tatsächlich dabei. Sie haben deine Russinnen geschlagen, übrigens, von denen du gehofft hast, dass sie weiterkommen, aber sie haben es nicht geschafft. Ja, also Karolina Kudlac, vielleicht die beste Spielerin zumindest für mich in diesem Turnier bisher. Du hast ja auch gestern mit mir das Spiel gesehen der deutschen Mannschaft gegen Montenegro. Da wären wir froh, wenn wir eine herausragende Spielerin hätten. Vielleicht Clara Woltering, die ganz ordentliche Leistung gebracht hat, muss man sagen. Aber es ist mit so die einzige bisher, die wirklich gut spielt. Und bei den anderen ist es mal gut, mal schlecht. Du bist neutral als Ungar. Es kommt mir sehr entgegen hier in dieser Sendung. Ich hätte gerne mal ein Urteil von dir über die deutsche Mannschaft. Was funktioniert da gut? Was funktioniert da schlecht? Und wo siehst du die deutsche Mannschaft auch im Vergleich mit den anderen Mannschaften? Denn ich habe immer gedacht, bah, eigentlich sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt.
Für mich ist Clara Woltering die beste Spielerin der deutschen Mannschaft. Natürlich mit den Erfolgen von Thüringen und Leipzig hätte man hier bei der EM mehr erwartet von der deutschen Mannschaft. Ich muss es selber analysieren, was da nicht funktioniert hat. Aber wenn man so gute Rückraumspielerinnen hat, dann sollte man mehr von der Mannschaft herausholen.
Also du bist auch der Meinung, dass der Kader eigentlich gar nicht so schlecht ist?
Ja, deutsche Mannschaft ist sehr gut aufgestellt und ich denke, das ist jetzt die beste Mannschaft, die der Bundestrainer aufstellen konnte, aber die Ergebnisse sprechen dagegen und man muss wirklich analysieren, was da schlecht gelaufen ist.
Denkst du, das ist nur eine sportliche Frage oder auch eine Frage vom Kopf her bei den Mädels, dass sie dann vielleicht zu schnell blockieren?
Man hat auch gesehen, dass sie oft kopflos agiert haben und man hat auch nicht die richtige Unterstützung von der Trainerbank bekommen.
Okay, das sind klare Worte und dann gucken wir mal, wie das dann nach der EM aussieht. Könnte ja durchaus sein, dass es da Veränderungen gibt bei den Positionen der Verantwortlichen. Ich will da jetzt nicht zu vorschnell irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, das wäre natürlich Blödsinn. Aber wir müssen ja noch allgemein auf das Turnier schauen, denn es spielt ja nicht nur die deutsche Mannschaft mit. Wir haben noch andere Mannschaften, die wirklich tollen Handball bieten, also jetzt nicht die deutsche, aber andere Mannschaften, die wirklich tollen Handball bieten. In der Hauptgruppe 1 Norwegen, Ungarn, Spanien und Dänemark. Das sind die Mannschaften, die sich noch Hoffnung machen können auf den Einzug in das Halbfinale und in der anderen Gruppe geht es richtig, richtig eng zu. Das wird toll. Da werden noch super Spiele auf uns warten. Die Niederlande, Schweden, Montenegro und Frankreich. Wenn du dich, sage ich mal, auf zwei Mannschaften festlegen müsstest, wo du sagst, die kommen ins Finale, wer wäre das im Moment aus deiner Sicht? Wer hat dich besonders überzeugt von diesen Mannschaften? Es ist natürlich sehr, sehr eng.
Ich würde sagen Norwegen, weil sie bis jetzt ohne Niederlage, ohne Punkteverlust stehen. Die haben eine sehr starke dänische Mannschaft ohne Probleme geschlagen. Und ich würde auf Niederlande tippen. Sie haben sehr guten Tempohandball. Die Spielerinnen kommen aus den guten Ligen, aus der Bundesliga in Deutschland und aus Dänemark. Und die für mich, neben den Schwedinnen, zeigen den besten Handball in der Gruppe B.
Dann wollen wir mal sehen, ob es so kommt. Es ist zwar Gruppe 2 und nicht Gruppe B, aber das kann schon mal passieren hier zwischen den ganzen... wenn man zu viel Wein trinkt auf der Reise hier von Ungarn nach Kroatien und dann hinterher wieder zurück nach Ungarn. Ja, das soll es erstmal gewesen sein mit den Experten Christian Stein, Stefan Flom und Marc Hegedüsch. Gleich gibt's dann also die Interviews und zwar mit dem Bundestrainer, mit Heine Jensen und mit Nadja Nadgornaja, die ich gestern geführt habe nach der 20-27 Niederlage gegen Montenegro. Nadja Nadgornaja ist bei mir, 20-27 Niederlage gegen Montenegro. Das Halbfinale ist jetzt auch theoretisch nicht mehr möglich. Was waren aus deiner Sicht die ausschlaggebenden Punkte für die Niederlage heute?
Ja, ich denke, dass wir im Angriff nicht die richtigen Mittel gefunden haben gegen diese wirklich sehr aggressive und kompakte Abwehr der montenegrinischen Mannschaft. Wir sind zu oft auf die Gegenspieler draufgelaufen. Wir haben uns zu wenig in die Position gebracht, wo wir gut sind. Und vielleicht zu wenig uns vorne bewegt. Wir haben einfach nicht die richtigen Lösungen gefunden. Die Abwehr war sicherlich besser als im Vergleich zum Schwedenspiel. Da haben wir sicherlich einen großen Schritt nach vorne gemacht, haben aggressiver und kompakter gedeckt. Das war sicherlich ein Plus im Vergleich zum letzten Spiel. Aber heute war definitiv der Angriff das Manko, ja.
Hast du das Gefühl, wenn ihr in die Spiele geht, dass ihr gegen die ganz schnellen Mannschaften wie Schweden, die Niederlande ein bisschen Probleme habt, dann defensiv und offensiv gegen die, die ein bisschen physisch stärker sind?
Ja, das ist eine interessante Sichtweise. So habe ich es noch nicht gesehen. Aber grundsätzlich hat sich ja gezeigt, dass Mannschaften, die sehr konterstark sind, uns große Probleme bereiten und wir einfach mit dem schnellen Spiel nicht zurechtkommen, beziehungsweise einfach zu langsam sind. Auch im Angriffsspiel von so einer Mannschaft wie Schweden und in Holland haben wir große Probleme gehabt, das zu stoppen und diesen schnellen Ball zu unterbinden. Und gegen aggressive, kompakte Abwehrreihen, wie jetzt die von Montenegro, fällt es uns sehr schwer, Tore zu erzielen. Von daher kann das so sein, wie du es analysiert hast und da müssen wir uns sicherlich Gedanken drüber machen und dann unsere Schlüsse daraus ziehen.
Denkst du, das ist jetzt nur ein Problem auf dieses Turnier bezogen?
Ja gut, im Endeffekt, wir schauen natürlich jetzt erstmal nur auf dieses Turnier. Also soweit schaue ich jetzt nicht, dass ich jetzt, wie gesagt, in die Zukunft schaue, sondern wir müssen erstmal gucken, dass wir es jetzt, heute und hier in den Griff kriegen und das besser machen. Und da haben wir so viel Potenzial nach oben und das ist erstmal das alles, was zählt. Ja, wir wollen uns natürlich von Spiel zu Spiel steigern und das besser machen. Und wie gesagt, in manchen Aspekten gelingt uns das, in manchen Aspekten machen wir da Schritte zurück. Und im Großen und Ganzen können wir überhaupt nicht zufrieden sein.
Hast du irgendeinen Ansatz, eine Erklärung dafür, dass das mal einen Schritt nach vorne geht und dann vielleicht wieder anderthalb sogar zurück?
Ja, das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen und ja, die auch sicher ein Problem ist, das rausbekommen werden muss. Wir erarbeiten uns was und geben es dann relativ schnell wieder her. Wie zum Beispiel, als wir gegen Kroatien ein super Spiel abgeliefert haben und dann das Spiel darauf gegen Schweden einen Totalausfall hatten. Also das sind Aspekte, die angesprochen wurden in der Mannschaft und die auch als großes Manko gesehen werden. Und da müssen wir daran arbeiten. Aber jetzt eine Erklärung auf Anhieb dir zu geben, kann ich leider nicht.
Arbeitet ihr vielleicht ein bisschen zu viel, auch vom Kopf her, dass die Erwartung groß war nach den guten Entwicklungen in den letzten Jahren und ihr denkt, okay, das ist jetzt ein Turnier, da können wir vielleicht mal was reißen?
Ich denke, daran liegt es nicht, nein. Also ich denke, wir sind alles Profisportlerinnen, wir können mit Druck umgehen und wir können auch mit mentalen Aspekten umgehen und die spielen in jedem Spiel mit rein, egal ob es jetzt die Nationalmannschaft ist oder der eigene Verein. Von daher denke ich, dass wir da alle stark genug sind und auch mit solchen Drucksituationen umgehen können. Und die Erwartungshaltung, die haben wir selber auch an uns. Und das ist auch ganz, ganz richtig so, dass man hohe Erwartungen an sich hat und selber viel von sich fordert. Weil wenn man das nicht tut, dann wird man auch sicherlich nichts holen. Von daher, ich denke nicht, dass das das Problem ist.
Was nimmst du denn noch Positives mit aus so Spielen wie heute? 2027 ist schon, wenn man es ganz nüchtern analysiert, eine Klatsche.
Ja, definitiv. Ich denke, das Erste, was ich jetzt im Gefühl habe, ist, dass wir definitiv die Abwehr besser gestellt haben als gegen das Schweden. Das muss man definitiv sagen, da haben wir 39 Tore kassiert. Heute sind es auch ein paar zu viel. Wir haben eigentlich immer die Devise maximal 25 Tore. Gut, es sind jetzt zwei mehr als das, was wir uns normalerweise vornehmen. Aber es war definitiv ein Schritt nach vorne und ein Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt heißt es genau daran aufbauen und da weitermachen und einfach diese bessere Abwehrarbeit im Vergleich zum Schwedenspiel einfach mitnehmen und die ausbauen, ja.
Ihr habt jetzt noch zwei Spiele gegen die Französinnen, die durchaus gut in dieses Turnier gekommen sind. Das muss man auch sagen, die Slowakei, die, ich sag mal, ja, mental mit diesem späten Sieg gegen die Serbin noch richtigen Schub bekommen hat. Hast du ein bisschen Angst, dass man vielleicht das gute Bild, das man bei den letzten beiden Turnieren eigentlich abgegeben hat, hier so ein bisschen wegschmeißt?
Ja, das müssen wir natürlich am Ende sehen, was summa summarum rauskommt. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, die wir gewinnen können. Und da können wir noch einiges wieder gut machen und auch ja unsere Position wieder nach oben bringen. Da sind wir uns ganz klar bewusst, dass das auch passieren muss und dass wir die Chance auch haben, weil wir wissen, was in uns steckt und dass wir die Möglichkeiten haben und auch die Qualitäten haben. Aber natürlich müssen wir das abrufen. Es wäre natürlich ganz unglücklich, wenn es so weitergeht, aber daran denken wir gar nicht. Sondern wir schauen positiv nach vorne und wollen jetzt einfach auf die nächsten beiden Spiele schauen, beziehungsweise erstmal das nächste Spiel, das ist gegen Frankreich, da die volle Konzentration drauflegen. Und dann schauen wir, was da geht und dann geht's ins nächste Spiel. Und wie gesagt, am Ende werden wir schauen, was dabei rauskommt und dann können wir Vergleiche ziehen. Ich denke, das ist jetzt noch früh dafür, aber wir werden alles geben, um jetzt wirklich die letzten zwei Spiele so gut wie möglich zu bestreiten.
Wenn du abends da manchmal im Bett liegst, was sind deine Gedanken dann so gerichtet, was diese Spiele angeht? Bist du ernüchtert ein bisschen? Bist du frustriert?
Also ich denke, dass grundsätzlich wir es ganz gut können, schnell abzuhaken. Und das ist auch ganz wichtig, dass man, wenn man wirklich ein Spiel verloren hat oder unzufrieden mit dem Spiel ist, dass man klar schaut, wo waren die Fehler und was sind Verbesserungsmöglichkeiten. Aber man muss relativ schnell abhaken und eher im Kopf haben, was kann ich besser machen? Und das ist, denke ich, das, was bei mir persönlich so ist und was, denke ich, die anderen Spielerinnen so haben. Wir müssen uns relativ schnell wieder fokussieren auf das nächste Spiel. Das ist einfach bei einem Turnier so. Und das sind auch die Gedanken, die wir dann haben, wenn es ins Bett geht, beziehungsweise wir morgens aufstehen. Was kann ich verbessern? Was kann ich besser machen? Und da muss man sich auch mental darauf vorbereiten, was zu tun ist oder was besser gemacht werden muss. Und das müssen wir versuchen, dann so gut wie möglich umzusetzen, weil nur darüber nachdenken bringt auch nicht viel. Es muss dann auf dem Feld auch wirklich umgesetzt werden. Und da muss ich sagen, haben wir definitiv noch Probleme.
Wie sehr hilft da vielleicht so ein freier Tag wie morgen?
Ja, grundsätzlich ist es immer gut, dass man regenerieren kann und dass man vielleicht nochmal in die Halle gehen kann, nochmal Sachen taktisch besprechen kann, taktisch einüben kann, Sachen nochmal speziell trainieren kann, aber auch mal den Kopf freizukriegen mit einem freien Vormittag oder einem freien Abend ist immer hilfreich und tut gut. Aber gut, wir hatten von den freien Tagen jetzt auch schon einige und trotzdem nur einen Sieg bisher eingefahren. Von daher, das wird jetzt auch nicht die Lösung auf Anhieb sein, der freie Tag, dass er uns da jetzt komplett, sage ich mal, aus dem Schlamm zieht. Das müssen wir schon selber tun. Das liegt in unserer Verantwortung. Und wie gesagt, wir werden ihn nutzen, um zu regenerieren. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, was wir auf der Platte liefern.
Dabei viel Erfolg. Danke für deine offenen Worte.
Jo, danke.
Heine Jensen ist bei mir, der Bundestrainer. 20-27 Niederlage gab es heute gegen Montenegro. Eben, als ich mit Nadja Nadgornia gesprochen habe, hat die auch gesagt, ich weiß nicht, warum wir in einem Spiel offensiv ganz gut sind und im nächsten sind wir offensiv wieder nicht so gut. Hast du irgendeinen Ansatz, eine Erklärung dafür, warum das immer nur zu Teilen klappt?
Nee, das ist das, was die richtig gute Frage ist. Also ich finde, dass wir heute nicht geschafft haben, den Ball lange genug laufen zu lassen. Das war das, was wir uns vorgenommen haben, weil wir wissen, dass die Montenegriner ganz oft versuchen, Stürmerfouls zu provozieren und auch, dass die Außen ganz eng mit reinschieben und so. Und da sind wir oft in diese Falle gelaufen und kriegen wohl 5, 6 Stürmerfouls, wenn es reicht, gegen uns. Und das ist klar, da verlieren wir ein bisschen den Mut, glaube ich, weil ein paar von den ersten Stürmerfouls aus die Mädels ihrer Sicht war das nicht Stürmerfouls und da werden die ein bisschen verunsichert durch die Schiedsrichterentscheidung da, aber da dürfen wir uns nicht verunsichern lassen, da müssen wir einfach weitermachen und dann, sage ich, ein bisschen mehr Abstand halten in der nächsten Situation. Aber das ist so, wie das im Moment ist, dass wir leider nicht schaffen, sage ich, konzentriert ist falsch zu sagen, dass wir nicht schaffen, konsequent genug das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben.
Was hattet ihr euch heute vorgenommen für dieses Spiel gegen Montenegro? Wo hast du vorher in der Besprechung besonders viel Wert drauf gelegt?
Nee, also dass wir aggressiv und kompakt verteidigen sollen und dass wir in die Zweikämpfe reingehen sollen, um die zu gewinnen. Und auch, dass wir die Auslösehandlungen, die wir wissen, dass Montenegro sehr oft und gern spielt, dass wir die versuchen wollten zu stoppen, was auch zum größten Teil gut geklappt hat. Und dann wollten wir schnell nach vorne spielen und wir wollten dann vorne sehr, sehr gerne wieder mit diesem Übergang, was wir auch gespielt haben gegen Schweden und dann in die Breite wieder kommen. Also dadurch diese Übergang, die Montenegriner in Deckung bringen, erstmal die Mitte attackieren, um dann auf den nächsten zweiten, dritten Ball dann wieder breit zu attackieren, um die Räume für die Kreisläuferin anspiele eventuell größer zu machen oder selber da gegen die Hand, weil die Male, wo wir gegen die Hand gegangen sind auf den Halbpositionen heute, sind wir einige auch durchgekommen.
Jetzt hat mir in den letzten Spielen ein bisschen was gefehlt. In den entscheidenden Spielen, sage ich mal, vor allem in dem ersten Spiel gegen die Niederlande, die Schnelligkeit von hinten heraus, das hast du eben bei den Kollegen von der schreibenden Presse auch schon angesprochen. Ich meine, ihr seid ja nicht blöd. Ihr wisst ja genau, was ihr besser machen müsst. Ihr trainiert wahrscheinlich auch erste Welle, zweite Welle, Kreuzbewegungen in der zweiten Welle, Sperre absetzen dann vom Kreis, die Übergänge. Verstehen das die Mädels manchmal nicht? Oder wollen sie zu viel oder schalten sie im Kopf nicht schnell genug um?
Ich glaube, das ist eine komplexe Sache. Ich glaube nicht, also dass die das nicht wollen, glaube ich, ist was wir sagen können. Das ist nicht der Fall. Das ist so, dass wir leider nicht geschafft haben, konsequent und souverän genug in genau der Phase des Spiels aufzutreten. Und da sind wir, sage ich, nicht effektiv genug durch diese, sage ich, inkonsequent in viele Situationen verhalten.
Glaubst du, dass die Mädels manchmal ein bisschen zu viel nachdenken?
Das ist absolut möglich, dass die da viel nachdenken und dass die sich da, sage ich, überlegen, was kann jetzt kommen. Aber ich glaube, das ist ganz normal, aber damit muss man umgehen können. Man muss mit aller Mut in einem Spiel reingehen und man muss auch die Konsequenzen damit muss man leben. Das gehört eben dazu. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das ist ein Grund, warum man auch auf diesem Niveau gern spielen will, weil man weiß, dass es um was geht.
Von den 4 Spielen, die ihr bisher gemacht habt, ist da eines dabei, wo du auch sagst, da habe ich mir vielleicht taktisch vorher was Falsches überlegt?
Das kann bestimmt immer so sein, dass man Dinge anders gemacht hätten. Aber ich finde, dass es immer deutlich einfacher im Nachhinein. Und ich weiß auch immer, was die Trainerkollegen hätte anders machen müssen, sage ich, wenn ich das Spiel beobachte und so. Das ist klar, man kann immer diskutieren, ob es richtig oder falsch war. Und wenn man nicht gewinnt, ist es immer falsch. So ist es. So das ist so, wie die Situation ist. Und damit muss und kann ich auch umgehen.
Jetzt ist morgen ein freier Tag, zumindest ein spielfreier Tag. Überlegst du der Mannschaft vielleicht mal komplett freizugeben, zu sagen, vielleicht gehen wir mal zusammen auf den Weihnachtsmarkt hier in Zagreb, damit die Mädels an was ganz anderes denken?
Ja, also wir werden auf jeden Fall versuchen, hier Energie zu finden und zu holen, um dass wir die beiden letzten Spielen gut spielen können und dass wir uns da gut präsentieren können. Das ist ganz klar. So, da werden wir jetzt gemeinsam entscheiden, was wir machen, und da werden wir sehen, was wichtig ist, dass wir am Dienstag bereit sind, das Spiel gegen Frankreich zu spielen und da alles zu geben, um das Spiel zu gewinnen. Weil, wie gesagt, jede Platzierung, was man hier gut machen können, wird wichtig sein für die WM-Quali.
Was erwartest du denn sportlich dann von den Französinnen und hinterher auch von der Slowakei? Die habe ich gesehen in Osijek gegen Serbien. Da haben sie einen sehr, sehr guten kämpferischen Eindruck gemacht, vielleicht spielerisch nicht ganz das Niveau der anderen Gegner. Wie schätzt du die beiden Gegner ein, Frankreich, Slowakei?
Ich finde, Frankreich hat wie immer sehr, sehr gut verteidigt und spielen extrem dynamisch und ist sehr, sehr flexibel in ihr Abwehrverhalten und gehen da richtig, richtig stark in den Zweikämpfen rein und stehen da wirklich sehr, sehr solide hinten. Das ist das, was Frankreich seit Jahren ausgezeichnet hat. Und da muss man auch sagen, dass insbesondere das Spiel gegen Montenegro hat Lacrabert natürlich auf die halbe Rechte auch ein sehr, sehr starkes Spiel hingelegt. Aber die haben viele, viele gute Spielerinnen auch, genau wie alle anderen Nationen, sage ich so. So, das ist ein Spiel, die da absolut alles abverlangt von uns, um eine Chance zu haben, das zu gewinnen.
Überlegst du vielleicht mal defensiv was anders zu machen? Vielleicht sogar mal was ganz Wildes, ein 3-2-1, relativ aggressive 3-2-1 zu spielen?
Also wir überlegen die ganze Zeit, was wir besser machen können. Aber das ist auch so, dass wir haben zwei Abwehrformationen, die uns, sage ich, womit wir gearbeitet haben und so. Und das 3-2-1 ist was, womit wir nicht so viel gearbeitet haben. Das ist eher 5-1 und 6-0. Und wie gesagt, jetzt wollen wir versuchen, insbesondere die Abwehr von erster Halbzeit und eigentlich auch größtenteils zweite Halbzeit, weil das ist, weil wir die Bälle vorne weggeben, dass die Montenegriner dann 5-6 Konter in zweite Halbzeit kriegen. So defensiv war das heute ein Schritt nach vorne im Gegensatz zu Schweden. So, das müssen wir weiter daran arbeiten, dass wir solide stehen defensiv, weil das ist die Basis. Von dort aus muss es kommen und da werden wir sehen, was am besten passt gegen die Franzosen. Und klassisch ist eine 6-0 eine gute Waffe gegen Frankreich, aber da werden wir sehen. Und wichtig ist, dass wir den Kopf klar machen und dass wir bereit sind, in das Spiel am Dienstag reinzugehen.
Eine Frage noch, die nicht mit dem Sportlichen zu tun hat. Man ist hier in der Halle, 15.000 passen rein, 500 bis 1.000 sind da. Bist du ein bisschen enttäuscht als ja, Handballfan, der man ja auch ist als Handballtrainer?
Ja, das ist klar. Das ist immer schade, wenn nicht. Es ist immer toll, in eine volle Halle zu spielen, egal ob das mit 1.300 sind oder 800 oder was weiß ich, was in viele Sporthallen drin sind. Und deswegen, wir wollen natürlich gern für so große Kulisse wie überhaupt möglich spielen. Und das ist natürlich für den Handball ist es natürlich ärgerlich, dass nicht mehr Zuschauer den Weg gefunden haben.
Hein, ich danke dir und viel Erfolg noch für die weiteren Spiele.
Ich danke auch.